Gestern in dem Weihnachtsmusical mit dem Esel Yoshi, da wurde ein Satz gesagt von einer Eule, die da oben hervorgeguckt hat, die Eule Alvisja. Das Kind in der Krippe, das ist geboren, um für alles Böse in dieser Welt zu sterben. Dieses Stück, das wir gestern da gesehen haben, das hatten sich natürlich Menschen ausgedacht mit dem Esel Yoshi. Aber was da drin ausgedrückt wurde, und das haben wir jetzt ja auch in den Texten gehört von der Bibel, es war Gottes Idee, seinen Sohn in diese Welt zu schicken, damit er für alles Böse in dieser Welt stirbt. Ein Mensch geboren, um zu sterben. Mir kam dann gestern im Gottesdienst, ich gedacht habe, eigentlich trifft es ja auf jeden für uns zu. Wir sind alle geboren, um zu sterben. Also, sobald wir zur Welt kommen, ist eine Sache sicher: wir kommen hier nicht lebend raus. Und ja, nach Auskunft der Bibel, es klang auch zum Teil in den Liedern an, es war ursprünglich nicht so von Gott gedacht. Der Tod hat nicht zu seiner Schöpfung dazugehört. Der Tod kam erst rein in seine Schöpfung, weil unsere Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist. Gott ist Leben. Gott ist Leben. Er möchte, dass das Leben ewig geht. Er möchte nicht den Tod. Der Tod, der kam durch die Trennung von ihm. Und es ist nicht, der Tod ist nicht gekommen. Gott hat sie nicht von uns getrennt, weil er uns nicht mag oder weil er uns los sein wollte. Die Trennung ging nicht von Gott aus. Der Bruch, der ging von uns Menschen aus. Und das lesen wir im zweiten Kapitel der Bibel, weil wir auf die Verlockung, drittes Kapitel der Bibel ist es, weil wir auf die Verlockung des Feindes reingefallen sind. Die Verlockung, ohne Gott leben zu wollen, das ist das, was der Feind uns vorgegaukelt hat und worauf wir Menschen reingefallen sind. Wir sind da drauf reingefallen, weil wir es noch gar nicht begriffen hatten, wen wir eigentlich an Gott haben. Wie gut es uns eigentlich mit unserem Schöpfer geht. Und dass all das Gute, was in dieser Welt ist, dass das allein von ihm kommt, dass wir es ihm zu verdanken haben. Und dass das Glück, was wir suchen für unser Leben, dass das allein von Gott kommen kann. Hatten wir damals noch nicht begriffen. So kam es zum Sündenfall, so kam der Tod in die Welt. Gott hat es begrenzt, unser Leben. Und jetzt dürfen und müssen wir schmerzlich lernen, was es heißt, irgendwie ohne Gott zu sein, aber Gott sei Dank doch nicht und auch nicht ganz ohne Gott. Er ist noch mit dabei. Was haben wir für ein Glück, dass Gott uns liebt, dass er uns nachgeht, dass er uns seinen Sohn Jesus vor 2000 Jahren in die Welt geschickt hat und dass er als Gott und Schöpfer für uns dann an unserer Stelle in den Tod gegangen ist. Damit dem Bösen, damit dem Verführer, damit der Sünde endgültig die Macht genommen werden kann, die er über uns bekommen hat, weil wir auf die Stimme des Verführers mehr gehört haben als auf die Stimme Gottes. Das Bibelwort, das wir auch gestern in dem Heiligabendgottesdienst in der Predigt hatten, aus 2. Korinther 5, Vers 19, das bringt es auf den Punkt, was das himmlische Weihnachtsgeschenk Gottes an seine Menschheit ist. Und das mit dem Kommen von Jesus begonnen hat, dieses Weihnachtsgeschenk, und dann mit dem Tod und der Auferweckung von Jesus volle Gültigkeit bekommen hat. Dieses Geschenk, das uns zugestellt wurde an Weihnachten vor 2000 Jahren ungefähr, und was dann im Sterben von Jesus und in seiner Auferstehung dann wirklich endgültig ausgepackt wurde, uns zur Verfügung steht, volle Gültigkeit bekommen hat. Gott ist durch Jesus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Die Botschaft dieser Versöhnung hat Gott in uns hineingelegt. Wie ich gestern am Ende des Gottesdienstes versprochen habe, will ich jetzt jemand anders zu diesem Bibeltext zu Wort kommen lassen. Eine englische Schriftstellerin, die ist bekannt geworden über ihre Krimis, ihre Kriminalromane. Ich habe bei Wikipedia nochmal geschaut, sie wird als eine der herausragenden British Crime Ladies bezeichnet. Dorothy Sayers. Und das Interessante ist, die hat auch Sachen über den christlichen Glauben geschrieben. Ich habe bei einem Pastorentreffen mal ein Essay von ihr bekommen und das hat mich so angesprochen, weil die Frau da, die Dorothy Sayers, dort in diesem Essay sehr kraftvoll über das Geheimnis der Menschwerdung Gottes schreibt und die Erlösung, die uns in Jesus dadurch geschenkt ist. Und schon die Überschrift über dieses Essay, die hat es eigentlich in sich. The greatest drama ever staged. The greatest drama ever staged. Das größte Drama, das jemals auf die Bühne gebracht wurde. Sie meinen natürlich die Bühne des Weltgeschehens. Aus diesem Essay möchte ich jetzt vorlesen. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass es uns Lust macht, was wir jetzt gleich hören. Uns von dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes und unserer Erlösung durch Jesus Christus immer mehr durchdringen zu lassen und erfassen zu lassen und uns in Bewegung bringen zu lassen. Damit dieses himmlische Weihnachtsgeschenk, was Gott uns vor 2000 Jahren gemacht hat, so richtig bei uns ankommt, uns durchfluten kann und dann durch uns auch zu anderen kommen kann. 1938, ist also schon ein bisschen her, schrieb Dorothy Sayers. Die offizielle kirchliche Verkündigung hat seit einiger Zeit eine schlechte Presse. Man versichert uns dauernd, die Kirchen seien darum so leer, also war damals auch schon ein Problem, weil die Prediger zu viel Gewicht auf die Lehre legten, auf das langweilige Dogma. Dogma bedeutet Lehre, wie man zu sagen pflegt. Man lasse mich einmal sagen, schreibt Dorothy Sayers, dass genau das Gegenteil wahr ist. Es ist die Vernachlässigung des Dogmas, die Vernachlässigung der Lehre, die die Predigten so langweilig macht. Der christliche Glaube ist das aufregendste Drama, das der menschlichen Einbildungskraft je geboten wurde. Und gerade im Dogma, also in der christlichen Lehre, ist der christliche Glaube als dieses Drama verstanden und dargestellt. Wenn wir das in den Glaubensbekenntnissen der Kirche klar bezeugte Drama langweilig finden, dann haben wir diese erstaunlichen Schriftstücke entweder nie wirklich gelesen oder aber so oft gedankenlos rezitiert, dass wir alle Empfindungen für ihren Sinn verloren haben. Es geht in der Handlung dieses Dramas um eine einzige Person. Und sein ganzer Gang ist die Antwort auf ein einziges zentrales Problem: Was dünkt euch um Christus? Also die Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus? Bevor wir uns einige von den unkirchlichen Antworten auf diese Frage, von denen einige in der Tat äußerst langweilig sind, zu eigen machen, und bevor wir dann Christus als eine Mythenfigur, einen Idealisten, einen Demagogen, einen Schwindler oder Geisteskranken den Abschied geben, dürfte es nicht schaden, noch einmal ruhig festzustellen, was denn eigentlich in den Glaubensbekenntnissen von ihm gesagt wird. Was hält die Kirche von Christus? Die Antwort der Kirche ist kategorisch und kompromisslos. Sie lautet: Dass Jesus, der Sohn Josefs, der Zimmermann von Nazareth, in Tat und Wahrheit, im genauesten und wörtlichen Sinn Gott war. Der Gott, durch den alle Dinge geschaffen wurden. Er war nach Leib und Seele ein gewöhnlicher Mensch. Seine Person aber war die Person Gottes, in der Gestalt und in den Schranken menschlicher Existenz. Er war nicht eine Art Dämon oder Spukgestalt, er lebte nicht bloß angeblich und scheinbar als Mensch, er war in jeder Hinsicht ein wahrer, lebendiger Mensch. Er war aber nicht nur ein so vollkommener Mensch, dass er Gott gleich war, er war Gott. Dies dürfte nicht ein frommer Gemeinplatz, also eine fromme Floskel sein. Dies dürfte überhaupt kein Gemeinplatz sein. Denn damit ist unter anderem jedenfalls auch dies gesagt. Was immer Gott bewogen haben mag, den Menschen zu schaffen, wie er ist, beschränkt und leidend, dem Schmerz und dem Tod unterworfen, Gott hat den Anstand und den Mut, die von ihm verordnete Medizin auch selbst zu schlucken. Welches Spiel Gott auch immer spielen mag mit seiner Schöpfung, er hat sich an seine eigenen Regeln gehalten und mitgespielt. Er verlangt nichts von Menschen, was er nicht zuerst von sich selbst verlangt hat. Er hat alle menschlichen Erfahrungen durchlaufen, von den alltäglichen Ärgerlichkeiten des Familienlebens und dem hemmenden Druck der körperlichen Arbeit und der Armut bis zu den furchtbarsten des Schmerzes, der Erniedrigung, der Niederlage, der Verzweiflung und des Todes. Als er ein Mensch war, da war er es ganz. Er wurde im Elend geboren, er starb in Schande und er hielt es für der Mühe wert, das alles zu erleiden. Das Christentum ist nun freilich nicht die einzige Religion, die die beste Erklärung des menschlichen Lebens in der Idee eines menschgewordenen und leidenden Gottes zu finden meinte. Auch der ägyptische Osiris starb und auferstand. Auch Aeschylus versöhnte in seinen Eumeniden den Menschen mit Gott in der Theorie vom leidenden Zeus. Aber wenn das Leiden und Sterben des Gottes nach diesen anderen Theologien in einer fernen und mystischen Vorzeit geschieht, so beginnt die christliche Geschichte nach der Angabe des Matthäus, wir haben es vorhin gehört, fröhlich an einem bestimmten Ort und unter einem bestimmten Datum, als Jesus geboren wurde zu Bethlehem in Judäa in den Tagen des König Herodes. Und noch praktischer und prosaischer fixiert Lukas die Sache, indem er sich auf ein Ereignis der damaligen Finanzpolitik bezieht. Gott wurde Mensch, sagt er, in dem Jahr, als der Cäsar Augustus anlässlich eines Steuerplans eine Volkszählung veranstaltete. Gerade wie wenn bei uns ein Ereignis datiert werden würde mit der Angabe, es geschah in dem Jahr, als Großbritannien den Goldstandard aufgab oder aus der EU austrat, könnte man heute aktuell ergänzen. Rund 33 Jahre später wird uns dann berichtet, wurde Gott, weil er ein politisches Ärgernis geworden war, hingerichtet. Unter Zitat Pontius Pilatus. Wie wenn man heute sagen würde, zu der Zeit, da Mr. Johnson Hicks Minister des Inneren war oder Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten. Es ist alles so genau und konkret wie nur möglich. Es möchte uns vielleicht angenehmer sein, diese Geschichte, die wir in der Bibel finden, nicht allzu ernst nehmen zu müssen. Denn manches in dieser Geschichte ist sehr beunruhigend. Da hatten wir, mitten unter uns wandelnd und redend, einen Menschen göttlichen Wesens. Und was wussten wir mit ihm anzufangen? Das gemeine Volk freilich hörte ihn gerne. Unsere führenden Autoritäten in Kirche und Staat aber fanden, er rede zu viel und sage dabei allerlei irritierende Wahrheiten. Und so bestachen wir einen seiner Freunde, ihn in aller Stille der Polizei auszuliefern. Wir machten ihn mit einer reichlich allgemeinen Anklage wegen Unruhestiftung den Prozess. Wir ließen ihn öffentlich auspeitschen und an den gemeinen Galgen hängen und danken Gott, dass wir den Schelm los waren. Zitat nach Shakespeare. Das alles hätte uns dann auch nicht eben Ehre gemacht, wenn er, wie manche dachten und noch denken, nur ein harmloser, verrückter Sektenprediger gewesen wäre. Aber wenn die Kirche mit ihrem Bekenntnis zu ihm recht hat, dann ist das alles sehr viel schlimmer. Denn der Mensch, den wir gehängt haben, war der allmächtige Gott. Das also ist im Umriss die Aussage der Kirche. Sie ist der Bericht von der Zeit, da Gott mit Füßen getreten, geschlagen wurde, da er sich selbst den von ihm selbst aufgeständelten menschlichen Lebensbedingungen unterwarf und den Menschen gleich wurde, die er geschaffen hatte. Und da die Menschen, die er geschaffen hatte, ihn schlugen und töteten. Das ist das Dogma, das ist die kirchliche Lehre, die wir so langweilig finden. Dieses schreckliche Drama, in welchem Gott das Opfer und der Held ist. Wenn das langweilig ist, was um Himmels Willen ist dann wert, aufregend genannt zu werden? Das muss man denen, die Christus an den Galgen brachten, zubilligen. Dass sie ihn jedenfalls nicht etwa anklagten, langweilig zu sein. Im Gegenteil. Sie fühlten sich in ihrer Sicherheit durch seine Dynamik aufgestört. Es war späteren Generationen vorbehalten, das Bild dieser alles erschütternden Persönlichkeit abzudämpfen und mit einer Atmosphäre von Schwäche zu umgeben. Wir wussten, dem Löwen von Juda seine Pranken wirksam zu beschneiden. Wir gaben ihm das Zeugnis, der milde, freundliche Jesus, sanft und mild, wie in einem englischen Kirchenlied gesungen wird, zu sein. Wir empfahlen ihn als geeigneten Hausliebling, heißt Hausliebling für bleiche, geistliche und fromme alte Damen. Denen, die ihn kannten, machte er in keiner Weise den Eindruck eines harmlosen Milchgesichtes. Sie widerstanden ihm als einem gefährlichen Feuerbrand. Ja, Jesus war zart mit den Unglücklichen, geduldig mit den ehrlichen Suchern und demütig vor dem Himmel. Es machte ihm aber auch nichts aus, ehrwürdige Kirchenmänner als Heuchler zu beleidigen. Er hat den König Herodes, diesen Fuchs genannt. Er ging in höchst unpassender Begleitung in gute Gesellschaft und wusste sich als ein Fresser und Weinsäufer der Zöllner und Sündergeselle, musste sich so bezeichnen lassen. Er überfiel zu ihrer Entrüstung würdige Geschäftsherren und warf sie und ihre Habe zum Tempel hinaus. Er kutschierte quer durch so und so viele eisgrau sakrosankte Überlieferungen. Er machte Kranke gesund, wie es ihm gerade passte, mit der ärgerlichen Unbekümmertheit um anderer Leute Schweine und Eigentum. Er zeigte keinerlei besondere Ehrfurcht vor Vermögen und Rang. Er entfaltete, wenn man ihm geschickt dialektische Fallen stellte, einen paradoxen Humor, der ernst gemeinte Leute vor den Kopf stoßen musste, und antwortete, indem er unangenehm forsche Gegenfragen stellte, die nicht im Handumdrehen zu beantworten waren. Er war als Mensch sein Lebtag lang in der nachdrücklichsten Weise wirklich kein langweiliger Mensch. Und wenn er Gott war, dann ist Gott wahrhaftig keine langweilige Angelegenheit. Er zeigte sein Leben lang täglich eine Schönheit, die uns hässlich machte. Wieder ein Zitat von Shakespeare. Und die offizielle Welt fühlte, dass die bestehende Ordnung sicherer ohne ihn als mit ihm zu erhalten sei. So haben sie denn im Namen von Frieden und Ruhe mit Gott aufgeräumt. Und am dritten Tage auferstand er vor den Toten. Was sollen wir mit dieser Aussage des Glaubensbekenntnisses anfangen? Eines ist sicher: Wenn er nur Gott und sonst nichts war, dann hat seine Unsterblichkeit für uns nichts zu bedeuten. Denn dann hat seine Auferstehung mit uns nichts zu tun. Und wenn er nur ein Mensch war und sonst nichts, dann war sein Tod nicht wichtiger als der deine oder meine. Dann ist sein Tod für uns auch ohne Bedeutung. War er aber wirklich beides, Gott und Mensch, dann starb Gott, indem der Mensch Jesus starb. Und als Gott Jesus von den Toten auferstand, Und als der Gott Jesus von den Toten auferstand, da auferstand dann auch der Mensch. Denn in ihm waren Gott und Mensch eine Person. Die Kirche verpflichtet uns auf keine Theorie hinsichtlich des Wesens des auferstandenen Leibes Jesu. Er war aber sicher nicht der alte, beschränkte, sterbliche Leib, obwohl er wie dieser erkennbar war. Niemand ist gezwungen, auch nur ein einziges Wort dieser merkwürdigen Geschichte zu glauben. Nach der Lehre der Kirche hat uns Gott geschaffen, in der völligen Freiheit nicht an ihn zu glauben, solange es uns passt. Wenn wir nicht an ihn glauben, dann hat er und dann haben wir die Folgen zu tragen. Wir leben in einer Welt, in der Ursache und Wirkung regieren. Die Kirche lehrt weiter, dass der Mensch tatsächlich nicht an Gott glaubte und dass Gott selbst tatsächlich die Folgen tragen wollte. Immerhin, wollen wir etwas durchaus nicht glauben, so sollte es in der Regel als wünschenswert erscheinen, sich genau darüber zu vergewissern, was das ist, was wir da nicht glauben wollen. Zitat: Der rechte Glaube ist es, zu glauben, dass Jesus Christus Gott und Mensch ist, vollkommener Gott und vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen Seele und einem menschlichen Leibe, welcher, obwohl er Gott und Mensch ist, doch nicht zwei, sondern der eine Christus ist. Ein Zitat aus dem athanasianischen Glaubensbekenntnis. Das ist die entscheidende Lehre. Die ganze ausgearbeitete Struktur der christlichen Glaubens- und Sittenlehre kann aus dieser Lehre nur die logischen Konsequenzen ziehen. Wir können diese Lehre erleuchtet nennen oder verheerend. Wir können sie Offenbarung nennen oder auch alten Plunder. Wenn wir sie aber langweilig nennen, dann haben Worte keinen Sinn mehr. Dass Gott des Menschen Tyrann sei, das ist die düstere Meinung unfreier Sklaven. Dass der Mensch des Menschen Tyrann sei, das ist das übliche traurige Lied menschlicher Erbärmlichkeit. Aber dass der Mensch zum Tyrannen Gottes wird und in ihm einen besseren Menschen findet als in sich selbst, das ist der Inhalt eines auf alle Fälle höchst erstaunlichen Dramas. Jeder Journalist, der das zum ersten Mal hören würde, würde es sofort als Neuigkeit erkennen. Und die, die das zum ersten Mal hörten, nannten es wirklich Neuigkeit, und zwar gute Neuigkeit, uns zum Trotz, die wir imstande sind zu vergessen, dass das Wort Evangelium immer etwas so Sensationelles meinte. Soweit aus dem, wie ich finde, sehr gehaltvollen Essay einer Krimi-Autorin, Dorothy Sayers. Hat es uns Lust gemacht, uns mehr von diesem Geheimnis der Menschwerdung Gottes und unserer Erlösung durch Jesus durchdringen und erfassen und in Bewegung bringen zu lassen? Hat es uns Lust gemacht, mehr von diesem himmlischen Weihnachtsgeschenk in unserem Leben aufzunehmen, auch damit es dann durch uns zu anderen kommen kann? Dass Menschen merken, Glaube an Jesus ist nichts Langweiliges, sondern was höchst Sensationelles. Etwas, durch das Gott, durch sein Hineinkommen vor 2000 Jahren, die Welt verändern will. Jesus Christus, was für ein Mensch, was für ein Gott, was haben wir für ein Glück mit ihm. Amen.